Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon. Herzlich willkommen. Wer bekommt die Millionen von Marlene Engelhorn? Über die Verteilung des Vermögens der 31-jährigen BASF-Erbin hat ein Bürgerinnenrat in Österreich entschieden und heute die Ergebnisse präsentiert. Mehr dazu gleich. Außerdem das Verbrenner aus und die Folgen, wie sich ein Autozulieferer in Sachsen neu erfindet. Zunächst schauen wir aber auf ein aktuelles Länderranking, in dem die deutsche Wirtschaft keine besonders gute Figur macht. Es geht konkret in der Studie einer Schweizer Hochschule um die Attraktivität verschiedener Wirtschaftsstandorte. Und in diesem Ranking ist Deutschland nun erneut abgerutscht auf Platz 24 von insgesamt 67 untersuchten Ländern. Mischa Erhardt mit den Details.
Die Wirtschaft stagniert, die Regierung streitet häufig, die Infrastruktur ist eine große Baustelle und auch die Unternehmenseffizienz lässt zu wünschen übrig. Laut Studie der Schweizer Privathochschule IMD in Lausanne hat Deutschland im vergangenen Jahrzehnt stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. So rutscht die Bundesrepublik im Vergleich zur Studie vor einem Jahr um weitere 2 Plätze ab und landet im Ranking hinter Ländern wie beispielsweise China oder Saudi-Arabien. 4 Bereiche hat die Hochschule untersucht. Die Wirtschaftsleistung, die Effizienz der Regierung, die Effizienz von Unternehmen im Land und den Zustand der Infrastruktur. Und in allen 4 Bereichen hat Deutschland schlechter abgeschnitten als noch vor einem Jahr. Die Studie basiert auf vielen unterschiedlichen statistischen Indikatoren, auf Daten der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds oder des Euromonitors. Zudem sind die Ergebnisse einer Umfrage unter 6.000 Managern weltweit in die Studie eingeflossen. Dem Studienautor zufolge ist die letzte Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf die jüngsten Krisen zurückzuführen, also die Folgen des Ukraine-Krieges und den rasanten Anstieg der Inflation durch explodierende Energiepreise, die die Wirtschaft ausgebremst und soziale Kollateralschäden verursacht haben. Die Studie zeige, dass viele kleine und mittelständische Firmen sich hierzulande schwer täten, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren. Der Ampelbundesregierung sprachen nur 5% der Befragten zu, kompetent zu arbeiten. Hier landet Deutschland auf Platz 32 und verschlechtert sich damit seit 2022 um 10 Plätze. Auch beim Zustand der Infrastruktur rutscht das Land um 3 Plätze auf Platz 35 ab. Die ersten Plätze im Länderranking belegen Singapur, die Schweiz und Dänemark. Auch Irland und Schweden befinden sich unter den Top 10. Belegte Deutschland vor 10 Jahren noch Rang 6 unter den 67 untersuchten Nationen, rangiert es nun nur noch auf dem 24. Platz.
Soweit Mischa Erhardt. Und dieses Länderranking nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Samir Ibrahim. Wird das denn an der Börse ähnlich gesehen? Ist das schlechte Abschneiden Deutschlands gerechtfertigt?
Ja, so sieht man das hier. Das Ohr hat man ja am Herz der deutschen Wirtschaft. Man hört eben auch genau hin, wenn eine der vielen Umfragen kommt zur Stimmung der Wirtschaftsbosse. Und ich habe vorhin mit Jörg Rimmer über die Studie gesprochen. Er ist Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Viel unterwegs, der Mann, und spricht auch viel mit den großen Kunden der Bank, also auch Unternehmern. Und ihn habe ich gefragt, was die so denken.
Also wir sehen ja in vielen Studien, auch in dieser, dass Deutschland seit Jahren, was die Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, zurückfällt. Es gibt eine Studie der Familienunternehmen, wo Deutschland mittlerweile unter 21 Industrieländern nur noch auf Platz 18 ist. Aber allen Studien ist zu eigen, dass eben Deutschland relativ zurückfällt. Wenn man spricht mit mittelständischen Unternehmen, dann merkt man schnell, dass das, was in den Studien gezeigt wird, dieses Zurückfallen, dass das auch von den Akteuren, von den Mittelständlern so gesehen wird. Sie beklagen sich sehr stark über eine überbordende Bürokratie in Deutschland, ja, die den Unternehmen, ja, dass das Leben irgendwo schwer macht, die einfach auch nervt, muss man sagen. Sie beklagen sich darüber, dass in Deutschland die Steuern für Unternehmen im Vergleich zu anderen Ländern hoch sind. In Deutschland sind sie zwar nicht gestiegen, diese Steuern, aber in vielen anderen Ländern gefallen, in den USA, in Frankreich etc. Sie beklagen sich über den schlechten Zustand der Infrastruktur, der Straßen, der Zugverbindung, auch der digitalen Infrastruktur. Also diese Klagen, das sind nicht nur Klagen von irgendwelchen Verbandsfunktionären, sondern das sagen ihnen auch die Mittelständler im privaten Gespräch, und zwar sehr, sehr überwiegend und sehr, sehr deutlich.
Jetzt beklagen die Autoren der Studie, die Regierung reagiere zu schwerfällig auf diese Probleme. In Zeiten des Krieges hat sich aber doch relativ viel getan. Also von der Erdgasenergie sind wir unabhängiger geworden. Wir transformieren unsere Wirtschaft. Wollen wir zu schnell, zu viel und haben deshalb eben einfach mehr Probleme eventuell als andere?
Also es ist nicht so, dass nichts geschafft ist. In der Tat haben wir es geschafft, eine Mangellage bei der Gasversorgung zu vermeiden, ja. Aber Sie müssen ja sehen, es geht hier nicht nur um die aktuelle Regierung, dass die Erosion der Standortqualität in Deutschland hat schon lange vorher eingesetzt unter der Merkel-Regierung und dass die wesentliche Ursache ist, dass man sich selbstzufrieden zurückgelehnt hat, hier einfach kaum noch was gemacht hat. Und andere Länder haben halt ihre Infrastruktur verbessert, ihre digitale Infrastruktur verbessert. Sie haben ihre Unternehmenssteuern gesenkt. Sie haben einfach schrittweise an besseren Rahmenbedingungen gearbeitet. Deutschland seit den Merkel-Jahren weitgehend zurückgelehnt. Und so sind wir in vielen verschiedenen Untersuchungen dann eben relativ zurückgefallen. Die jetzige Regierung ist sehr zerstritten, was die Wirtschaftspolitik anbelangt. Wir haben bald wieder Bundestagswahlen, sodass wir auch unter der Ampelregierung keinen Durchbruch gesehen haben, was die notwendigen Strukturreformen in Deutschland anbelangt.
Das leidige Thema Schuldenbremse und Sparhaushalt, der steht ja nun auch noch vor der Tür. Anfang Juli muss der neue Bundeshaushalt erstmal stehen. Ist das Sparen noch en vogue in dieser Zeit? Es gibt ja Ökonomen, die auch sagen, jetzt müsste man eigentlich theoretisch Geld in die Hand nehmen, viel Geld und diese Probleme angehen.
Also das Problem ist nicht die Schuldenbremse. Das Problem ist, in den langen Jahren, wo die Steuerquellen gesprudelt sind, haben halt die entsprechenden Regierungen das Geld vor allen Dingen genutzt und in den Konsum gesteckt. Also denken Sie an die Subventionierung der Frühverrentung, Anstieg anderer Sozialleistungen. Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Nur wenn gleichzeitig eben nicht genug Geld fließt in die Infrastruktur, teilweise die Infrastruktur zerfällt und zerbröselt, dann ist das ja wirklich keine gute Sozialpolitik. Das heißt, es ist die Verwendung des Geldes. Eine Möglichkeit wäre, die Schuldenbremse auf jeden Fall beizubehalten, aber vielleicht die Investitionen herauszurechnen. Das heißt, freies Geld könnten dann die Regierung nur noch ausgeben für mehr Investitionen. Das wäre eine Reform. Aber bitte keinesfalls einfach abschaffen, die Schuldenbremse, denn dann würden die Steuereinnahmen in erster Linie weiter in den Konsum gehen.
Mahnende Worte vom Chefvolkswirt der Commerzbank von Jörg Krämer.
Ja, dann gab es heute ja auch noch ein Stimmungsbarometer, nämlich das Stimmungsbarometer der Börsenprofis, wo Anlegerinnen und Analysten gefragt werden vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung nach ihren Konjunkturerwartungen. Sind die denn inzwischen wieder etwas optimistischer?
Ja, sind sie, aber nicht so sehr, wie man das im Vorfeld erhofft hat. Es entspricht ein bisschen auch der Stimmung in der Wirtschaft insgesamt, die sich ja eben auch nur allmählich bessert. Es gibt da so den ein oder anderen Schleppanker, den man hier in der Wirtschaft hinter sich herzieht. Den Bau beispielsweise, eine wichtige Säule für die deutsche Volkswirtschaft, läuft nach wie vor nicht gut. Zum Beispiel die Baugenehmigung, heute gerade wieder veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt, weiterhin unter denen des Vorjahres. So kann das nichts werden. Und solche Nachrichten, die bremsen natürlich auch ein anderes Stimmungsbarometer, nämlich den deutschen Aktienindex. Index bei 18.090 Punkten steht er jetzt und damit gerade mal 0,1% im Plus.
Jahrelang wurde ja um eine strengere Regulierung der Banken gerungen, konkret um die Basel III-Regeln. Jetzt tagt die Umsetzung in den USA und auch die EU will jetzt die Einführung verschieben. Sorgt das denn für Bewegung bei Bankaktien heute?
Na, nicht wirklich. Es war einigermaßen absehbar, hat jetzt auch keine direkten Auswirkungen. Ein Teil der Regeln kommt wie geplant. 2025 halt nicht alles. Bankaktien sind trotzdem heute in Bewegung. Ist so ein bisschen Nachholbedarf, ne, nach den Verlusten, die man in den letzten Tagen hier hinnehmen musste. Die Commerzbank heute plus 1,3%, die Deutsche Bank knapp 1% im Plus. Das ist alles noch vertretbar.
Und auch die deutsche Börse heute unter den Gewinnern.
Ja, weil sie von diesem Hin und Her, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, ordentlich profitiert. Bei der deutschen Börse geht es seit Tagen bergauf, heute um 1,5%. Sie gehört im Augenblick regelmäßig zu den großen Gewinnern im DAX.
Schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Ja, etwas höher die Umlaufrendite bei 2,47% und damit eben ein wenig weniger Beruhigung, als wir das gestern gesehen haben.
Und der Euro, was macht der?
Hält sich bei $1.0715. Gold gibt etwas nach auf 2310 US-Dollar je Feinunze in London.
Börseninformationen waren das von Samir Ibrahim. Vielen Dank nach Frankfurt. Wenn der Bundeskanzler heute mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder zusammenkommt, wird er sich viel Kritik anhören müssen. Es geht bei der Konferenz um die medizinische Versorgung, um die demografische Entwicklung. Es geht aber auch um Wirtschafts- und Energiepolitik, denn die ökologische Transformation, die wird nicht überall selbstverständlich mitgetragen. Im sächsischen Limbach-Oberfrohnau bei Vitesco zum Beispiel sollen ab 2028 keine Einspritzdüsen für Dieselmotoren mehr hergestellt werden. Dort stellt man sich also auf das Verbrenneraus ein und versucht, sich neu zu erfinden. Es gibt erste Erfolge, aber auch viel Unsicherheit, wie Jennifer Stange berichtet.
Also in diesen Hallen hier werden die Injektoren produziert, ja. Und man sieht schon, morgen.
Carsten Zenkusch ist Werkleiter bei Vitesco Technologies in Limbach-Oberfrohnau, einem der größten Arbeitgeber in der sächsischen Provinz zwischen Chemnitz und Leipzig. Seit rund 20 Jahren werden hier Einspritzdüsen für Dieselmotoren hergestellt. Doch damit soll 2028 Schluss sein. Die Unternehmensleitung der Continental-Tochter mit Hauptsitz in Regensburg hatte 2019 angekündigt, 900 von rund 1200 Arbeitsplätzen zu streichen.
Und wir haben jetzt, weil die Volumen ja bei den Injektoren schon runtergehen, schrittweise hier die Fläche freigemacht, bauen sozusagen Schritt für Schritt mehr Fläche frei, um für neue Produkte auch Platz zu schaffen.
Neue Produkte, die auch außerhalb der Autoindustrie gebraucht werden. In einer Werkhalle werden jetzt sogenannte Elektrolyseure produziert, kleine Kraftwerke, die Wasserstoff produzieren.
Das ist jetzt ein Alkaline-Block. Das sind 139 Zellen, die aufeinander gestapelt werden. Oben und unten ist jeweils eine Endplatte. Und wenn die aufeinander gestapelt sind, dann müssen die nochmal verpresst werden.
Die Zellen sind das Herzstück eines Wasserstoffelektrolyseurs. Viele Experten sehen darin eine Schlüsseltechnologie, um die Industrie mit klimafreundlicher Energie zu versorgen. Entwickelt hat den Elektrolyseur das Dresdner Unternehmen Sunfire. Die Produktion startete in diesem Jahr in Limbach-Oberfrohnau. Der Bund fördert das Vorhaben mit 160 Millionen Euro. Den Hauptumsatz erwirtschaftet Vitesco Technologies in Limbach-Oberfrohnau allerdings immer noch mit Einspritzdüsen für Dieselmotoren. Schätzungsweise 200 Arbeitsplätze sind mit dem Elektrolyseur über 2028 hinaus gesichert. Das sagt der Betriebsratsvorsitzende Andreas Richter.
Dass wir irgendwo den ganzen Thema Klimaerwärmung vorbeugen können und auch müssen, sehe ich ganz genauso. Aber man sollte es nicht so mit aller Gewalt jetzt machen, gerade auf die Autoindustrie bezogen. Unsere Regierung, wenn die so weitermachen, machen sie die Schlüsselindustrie von Deutschland kaputt.
Der Betriebsrat steht unter Druck. Mit dem Diesel verdienen die Beschäftigten bei Vitesco deutlich mehr als der sächsische Durchschnitt. Sie werden nach IG Metall-Tarif bezahlt und bekommen alle 2 Jahre eine Gehaltserhöhung. Wer dagegen von der schrumpfenden Injektorproduktion zu den Wasserstoffelektrolyseuren wechselt, muss mitunter Lohnkürzungen hinnehmen.
Und das Problem ist, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, ein Mitarbeiter, der aber Jahre hinweg sein Geld verdient hat mit einer Entgeltgruppe 4 und er sagt, jetzt habe ich auf einmal 100 Euro oder 120 Euro brutto weniger im Monat.
Es bleiben Tariflöhne. Doch die Produktion von Elektrolyseuren fordert mehr Handarbeit und die wird schlechter bezahlt als die Arbeit in der hochgradig automatisierten Injektorproduktion. Mike Eckert, Ende 30, hat freiwillig gewechselt.
Ja, ich habe gesagt, also das ist jetzt der Weg für mich selber, irgendwie aus diesem Dieselgeschäft rauszugehen und trotzdem in dieser Firma bleiben zu können. Für mich im Kopf ist das einfach die beste Lösung, mit dem Diesel nichts mehr direkt zu tun zu haben. Bin für das Verbrenner aus, auch wenn ich damit jahrelang mein Geld verdient habe mit Verbrenner.
Mike Eckert weiß, dass viele seiner Kollegen das anders sehen.
Und da gibt es ganz, ganz viele, die auch immer noch diese Hoffnung haben, dass es weitergeht und vielleicht auch mit den Wahlergebnissen, dass es zurückgedreht wird.
Der Klimaschutz ist ein Politikum, ein rotes Tuch im Betrieb. Unterstützt durch staatliche Subventionen erwirtschaftet die Autoindustrie noch heute knapp 30% des Industrieumsatzes in Sachsen. Die Umstellung von Einspritzdüsen auf Wasserstoffproduktion in Limbach-Oberfrohnau bringt leise Hoffnung, dass es auch anders gehen könnte.
Eindrücke aus dem Vitesco-Werk in Limbach-Oberfrohnau waren das von Jennifer Stange. Mit der Werbung ist es so eine Sache. Sie verspricht oft ein bisschen mehr, als tatsächlich ist. Das gilt auch bei Mobilfunkverträgen. Anbieter werben mit schnellen Datenverbindungen. Tatsächlich kann man dann mitunter aber nur sehr langsam mit seinem Smartphone im Internet surfen oder gar nicht. Die Bundesnetzagentur hat nun einen Vorschlag gemacht, wie man in dem Fall seine Mobilfunkrechnung reduzieren kann, mithilfe einer App. Doch ist dieser Vorschlag auch praxistauglich? Ralf Geißler hat sich umgehört.
In der Bahn, beim Waldspaziergang oder im Büro, irgendwo hatte jeder schon das Gefühl, die Mobilfunkverbindung ist schlecht. Dabei dürfte das eigentlich kaum vorkommen, denn die Verträge fast aller Anbieter versprechen eine bestimmte Datengeschwindigkeit. Wird die nicht erfüllt, hat man Anspruch auf Schadenersatz. Die Bundesnetzagentur will Nutzern nun dabei helfen, diesen durchzusetzen, sagt Präsident Klaus Müller.
Deshalb wird es so sein, dass wir Richtung Jahreswechsel eine App anbieten werden. Und dann müsste man mit dieser App 30 Messungen durchführen. Das sind jeweils 6 auf 5 Tage verteilt. Und dann überprüft diese App, wie gut ist in der Lebenssituation, in der ich gerade bin, meine Qualität und entspricht das dem, was ich tatsächlich auch an Mobilfunkqualität bekommen sollte.
Das klingt erst einmal gut, trotzdem ist Felix Floßbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen enttäuscht. Denn nach derzeitigen Plänen sollen auf dem Land schon 10% des vertraglich vereinbarten Datentempos ausreichen, damit die Verbindung noch als ausreichend gilt. Erst darunter würde ein Anspruch auf Schadenersatz greifen.
Ja, wir finden, dass der Vorschlag, den die Bundesnetzagentur hier gemacht hat, dass der eigentlich doch sehr zu Lasten der Verbraucher geht und es dann eigentlich keinen Anreiz gibt, dass die Anbieter schauen, dass ihr Netz wirklich gut funktioniert und eben nicht nur zu 10%, wie es jetzt das Tool bzw. die Vorgabe der Bundesnetzagentur vorsieht.
Änderungen wünschen sich auch die Mobilfunkanbieter selbst, zusammengeschlossen im Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten. Geschäftsführer Frederik Ufer hält 30 Messungen über die App für zu wenig, um eine verlässliche Aussage über die Verbindungsqualität zu treffen. Denn es gäbe Lebenssituationen, da könne der beste Anbieter keine schnelle Verbindung absichern.
Viele dieser Faktoren, die dazu führen, dass wir eher einen negativen Blick auf den Mobilfunk haben. Das sind halt ja physikalische, technische Aspekte. Wenn wir in den Zügen unterwegs sind, wenn wir uns auf der Autobahn bewegen, wenn wir in Zellen aktiv telefonieren, die besonders voll sind, weil wir in den Innenstädten unterwegs sind. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die ein Stück weit außerhalb der Einflusssphäre der Mobilfunknetzbetreiber liegen.
Die App könne auch nicht feststellen, ob sich der Kunde während einer Messung in einem Keller aufhält, sagt Ufer. Deshalb wünsche sich die Branche eine standortgenauere Messung als vorgesehen. Das klingt alles sehr komplex, insbesondere wenn man bedenkt, dass Mobilfunkverträge schon für 10 Euro im Monat zu haben sind. Monatlich kündbare kosten nur unwesentlich mehr. Die App selbst wird zwar mitteilen, wenn das versprochene Datenvolumen nicht erreicht wird, um Schadenersatz, sagt Bundesnetzagenturchef Müller, müsse man sich dann aber selbst kümmern.
Das können wir so nicht festlegen. Dafür haben wir leider keine gesetzliche Grundlage. Aber wir geben dem Nutzer, der Verbraucherin, dem Verbraucher überhaupt erstmal die Möglichkeit festzustellen, ist das jetzt hier wirklich ein gefühltes Ärgernis oder etwas, was man belegen kann? Dafür dient diese App.
In den kommenden Wochen können Verbraucherschützer und Netzanbieter noch ihre Einwände bei der Bundesnetzagentur vorbringen. Zum Jahresende will Agenturchef Müller die App zur Messung der Mobilfunkdaten offiziell vorstellen.
Ralf Geißler berichtete. Sie setzt sich seit Jahren für eine Vermögensteuer und Erbschaftssteuer ein in Österreich. Marlene Engelhorn, die 31-jährige Millionenerbin, die sich entschlossen hat, große Teile ihres Vermögens, 25 Millionen Euro, zu verteilen. Aber wie? Darüber haben 50 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger beraten in den letzten Wochen. Heute wurde in Wien bekannt gegeben, wer wie viel bekommt und vor allen Dingen auch, wie kompliziert die Entscheidung war. Oliver Schosch berichtet.
Zunächst erklärt die Projektleiterin des sogenannten Guten Rats für Umverteilung, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Die 50, die österreichische Gesellschaft repräsentierenden Bürgerinnen und Bürger, haben in Salzburg getagt, an 6 Wochenenden. Dabei wurden sie unterstützt von Moderatoren und Wissenschaftlern, erzählt Projektleiterin Alexandra Wang.
Die Ratsmitglieder haben sich in 6 Arbeitsgruppen aufgeteilt, in denen sie sich intensiv über Themen und Anliegen ausgetauscht haben, die ihnen besonders wichtig sind.
Bei den Arbeitsgruppen ging es um Themen wie Gesundheit, Soziales, Bildung, Wohnen, Umweltschutz und gerechte Vermögensverteilung. Jede der 6 Arbeitsgruppen durfte bis zu 4 Millionen Euro verteilen und dann gemeinsam den Restbetrag.
Sie haben dann nach Organisationen recherchiert, die in diesen Bereichen wichtige Arbeit leisten.
77 Organisationen aus ganz Österreich sind es am Ende geworden. Ein ziemlich buntes Spektrum. Es sind bekannte Organisationen dabei, wie zum Beispiel die Caritas in Wien. Ihr Suppenbus wird mit gut 40.000 Euro unterstützt. Der österreichische Bergrettungsdienst bekommt 400.000 Euro. Der österreichische Gehörlosenbund gut 300.000 und die sozialkritische NGO ATTAC, die sich für die Besteuerung von Reichen einsetzt, bekommt 1 Million. Aber auch kleinere Einrichtungen profitieren. Integrationsfördervereine, Frauenhäuser, Obdachlosenzeitungen. Zwei Mitglieder des Guten Rats für Rückverteilung erklären, worum es ihnen bei der Auswahl ging. Einer von ihnen ist Dietmar Feuerstein, ein Rentner aus Vorarlberg.
Die Unterstützung von Gruppen, die in der Gesellschaft benachteiligt oder ganz einfach übersehen werden, ist dem Guten Rat ein großes Anliegen.
Kyrillos Gadalla, ein 17-jähriger Schüler aus Wien, ist das jüngste Ratsmitglied.
Auch das Thema Wohnen war für uns zentral. Alle Menschen sollen sich Wohnen leisten können. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist für uns die gute Integration von Migrantinnen und Migranten.
Das meiste Geld, gut 1,6 Millionen Euro, bekommt der Naturschutzbund Österreich für den Ankauf und die Renaturierung von zerstörten Flächen. Von den anwesenden Journalisten kam der Vorwurf, dass das Geld sehr breit im Gießkannenprinzip verteilt worden sei. Diese Diskussion gab es auch innerhalb des Rats, erzählt Ratsmitglied Angelika Taferner, eine Büroangestellte aus Niederösterreich.
Das hat relativ zu Beginn des Rates, wie alles noch sehr unkonkret war, genau diese Überlegung gegeben, dass man es wirklich auf eine oder ganz wenige Organisationen einfach beschränkt, um einfach noch mehr Botschaft, noch mehr Gewicht dem einfach zu geben. Ich würde jetzt gar nicht Gießkannenprinzip nennen, ich würde jetzt einfach ein sehr diverses Endergebnis einfach nennen, genauso wie der Rat einfach war. Es ist einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass eben 50 Personen gemeinsam das entschieden haben. Und für das finde ich das ein großartiges Ergebnis.
Die Millionenerbin Marlene Engelhorn war nicht bei der Präsentation des Guten Rats. Sie hatte zuvor schon gesagt, dass sie sich bei der Geldfrage ganz herausnehme. Denn genau das sei ja ihr Anliegen, Geld und Macht abzugeben auf demokratische Art und Weise.
Mir geht es nicht um das Ergebnis. Mir geht es darum, dass der Prozess angeschaut wird. Die Kernaufgabe dieses Rates ist die Diskussion der Verteilungsfrage. Wie wird Vermögen verteilt? Wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche aus? Ist das gerecht?
Sagt die Millionenerbin Engelhorn im Beitrag von Oliver Schosch. Die IG Metall fordert 7% mehr Lohn in der kommenden Tarifrunde. Das ist ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Dazu bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, während Verdi derzeit in der krisengeplagten Druckindustrie für 12% mehr Lohn kämpft, nehmen die Metaller nun Kurs auf die Zielmarke 7%. Nur 7%? Diese Perspektive zeigt vor allem, wie sich unter dem Eindruck der Inflationsjahre 2022 und 2023 die Maßstäbe verschoben haben. Denn natürlich ist es in Unternehmen noch immer so, dass das Ausmaß von Tariferhöhungen nicht auf Dauer über die Spielräume hinausgehen kann, die Geschäftserfolg und Produktivitätsfortschritt zulassen, egal wie sehr die Inflation drückt. Und es gehört zur ökonomischen Realität, dass die Metall- und Elektroindustrie seit 5 Jahren nicht richtig aus der Rezession herauskommt. Wer stabile Beschäftigung als Ziel hat, darf diese ökonomische Realität auch in einer von hohen Erwartungen aufgeheizten Tarifrunde nicht aus dem Blick verlieren. Die Frankfurter Rundschau stellt folgende Überlegung an. Es gab schon bessere Zeiten für Tarifverhandlungen. Die IG Metall wagt deshalb den Spagat. Mit ihrer Forderung nach 7% mehr Lohn bleibt sie unter dem, womit andere Gewerkschaften zuletzt in ihre Tarifauseinandersetzungen gegangen sind. Eine 4-Tage-Woche wird keine Rolle in den Verhandlungen spielen. Und auch bei der sozialen Komponente für Beschäftigte mit niedrigen Entgelten hält man sich viel Spielraum offen. Auf der anderen Seite weiß die Gewerkschaftsspitze um Christiane Benner aber auch, die eigenen Leute erwarten viel. Zwar geht die Inflation zurück, die Preise aber bleiben hoch. Am Ende sollte also ein spürbares Plus auf dem Lohnzettel stehen. Das würde im Übrigen auch der gesamten Wirtschaft zugutekommen. Denn höhere Löhne treiben den privaten Konsum. Und der war zuletzt die wichtigste Stütze des Bruttoinlandsprodukts. Das dürften wiederum auch die Arbeitgeber wissen. Abschließend noch die Meinung des Handelsblatts zur Energiewende in Deutschland. Fest steht, ob es um neue Heizungen geht, um CO2-Reduktion bei Unternehmen oder um Wasserstoff, Deutschlandgeschwindigkeit ist out. Sich Zeit zu lassen, ist in. Das ist umso erstaunlicher, da längst wissenschaftlicher Konsens darüber herrscht, dass schnelles Handeln gefragt ist. Nur sollen immer die anderen und vor allem die Politik bitteschön als erstes handeln. Mit der Erwartungshaltung an die Politik geht eine Zögerlichkeit in Sachen Energiewende einher, die wir uns längst nicht mehr leisten können.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Brötchen on Demand über die erste KI-Bäckerei auf Sylt. Gleich mehr dann in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.